Willkommen zu einer neuen Folge der AMZ Hackers Bestseller Show, dem etwas anderen Podcast zum Thema Amazon FBA und E-Commerce. Was geht ab, Boys?
Guten Tag.
What's poppin'? Heute wieder zu dritt.
Heute ist Chris auf dem Hot Seat.
Ja, letzte Woche war Philipp dran, heute darf Chris mal auf dem heißen Stuhl Platz nehmen.
Ja, letzte Woche war ich nicht im Podcast, weil ich auf einem Heavy-Metal-Konzert war und keine Stimme mehr hatte.
Perfekt.
Und du hattest so viele Sachen, okay, direkt erster Lifehack, du hattest zu viele Sachen auf einmal. Und dann ich weiß nicht, ob Marc das war oder irgendwer hat mal die Regel aufgestellt, wenn oft neigt man ja dazu, Sachen in der Zukunft zu schnell zuzusagen, weil es ist halt noch so krass in der Zukunft. Zum Beispiel, keine Ahnung, irgendein Event, wo du eigentlich keinen Bock drauf hast und sagst halt zu, ja, passt schon, ist halt erst im Januar, im halben Jahr. Mhm. Dass man sich immer die Frage stellen soll, würde ich zusagen, wenn es morgen wäre? Ich glaube, einer von euch meinte das mal. Und das ist voll die coole Hilfestellung.
Ja, aber das ist ein Zwiespalt, finde ich, weil auf der einen Seite schon, weil oft kommt da so ein Event, da denkt man, wow, warum habe ich das zugesagt? Auf der anderen Seite fast immer, wenn man hingeht, war es doch cool. Und deswegen habe ich mich dann doch dran gewöhnt, eher zu sagen, ich sag öfter mal zu Sachen ja, weil ich am Ende dann doch froh bin, es gemacht zu haben.
Ja, okay. Müsst ihr denn gerade lernen, Nein zu sagen? Oder ist bei euch so, weil Chris, du glaube ich schon, bei Marc?
Nee,
bei
dir gar nicht, Alter. Ich bin so gut geworden im Nein sagen, ich schwör's dir. Das war ja dieses Wochenende, wo es, das war ja nur, ich war krank davor und durch den Husten und so ging es mir ein bisschen auch auf die Stimme. Dann war der letzte Spieltag von Werder am Stadion. Wir sind ja, also ich habe 4 Dauerkarten und wir schaffen es nie, zusammen in der Originalgruppe hinzugehen. Und das war das letzte Heimspiel und alle hatten Zeit. Das heißt, ich habe mich mega auf diesen Tag gefreut, konnte nur halt im Stadion also nicht so mitjubeln, weil ich schon wusste, ey, schon mal besser deine Stimme. Und dann war halt am Montag das Konzert, wo ich mir vor einem halben Jahr Tickets für gekauft habe, wo ich mich auch heftig drauf gefreut habe. Also dieses Wochenende war ein einziges Ja, nur ein großes Nein für meine Stimme. Also nicht erholt.
Wie ist denn bei euch, Marc, jetzt durchs Kind? Habt ihr dann jetzt, ihr habt wahrscheinlich weniger oft Sachen. Also ich zum Beispiel, ich würde sagen, meine Social Activities sind sehr viel und ich würde gerne mal zu ein, zwei Sachen Nein sagen und das lerne ich, glaube ich, gerade auch. Bei euch ist gerade eher wahrscheinlich andersrum geswitcht, oder? Dass du halt weniger teilnimmst und dich dann eher auf Sachen freust, wenn was mal reinkommt, oder?
Der Vorteil ist, du hast immer eine sehr, sehr gute Ausrede. Ja, also okay. Du kannst zu allem Nein sagen und es wird akzeptiert, wenn du Nein sagst, mehr als davor, wenn du ein Kind hast. Wir haben es uns eher so ein bisschen strukturell überlegt, dass wir sagen, es füllt sich sowieso immer. Die Wochenenden werden meistens gefüllt, weil Dinge kommen, Leute fragen und wir haben auch oft Lust, dann die Sachen zu machen. Aber wir haben immer ein Wochenende pro Monat fix geblockt, wo wir auf gar keinen Fall Termine reinlegen. Das heißt, wir haben immer ein Wochenende im Monat jetzt frei sozusagen und das reicht uns als Recovery.
Was heißt denn kein Termin dann? Also zum Beispiel auch keinen, wenn du jetzt zur Familie fährst?
Gar nichts.
Dann nur spontan.
Fix ausgemacht. Wenn wir Samstagmorgen aufwachen und sagen, hey, lass mal die fragen heute oder lass mal das machen, ist das okay? Aber es wird nichts fix geplant. Und das ist
ja, bei uns ist das, wir haben es nämlich auch, das finde ich lustig, wir haben auch dieses eine Wochenende, also wir sagen immer auf gar keinen Fall alle Wochenenden voll, aber bei uns ist es dann ein Schritt weiter, also da ist es dann ein Wochenende in Berlin und keine Gäste. Also wir sind hier, also wir sind nicht woanders und es pennt keiner bei uns, weil sonst haben wir oft die ganzen Monate durch, da bist du auf dem 60. in der Familie, dann eine Woche später ist OMR, dann eine Woche später ist Hyrox hier in Berlin, da kommen auch wieder Gäste und danach machen wir einen Kurztrip oder so. Dann hast du so 4 Wochen am Stück kein Wochenende. Und was wir halt immer wieder merken, wenn wir Wochenende in Berlin haben, wo du so freitags so ins Wochenende reingleitest und du weißt so, geil, ich bin einfach hier, keine Termine, und jetzt gehen wir irgendwie, machen wir morgen Daydrinking oder irgendwas Cooles. Also das ist dann schon auch ein Termin, aber es ist trotzdem, du bist zu Hause, es ist nichts Fixes und ja.
Mal kurze Frage. Ich war neulich auf einem JGA und da habe ich mit jemandem gesprochen und der ist aus allen Wolken gefallen und ich auch, weil ich meinte, wir sind auf das Thema Termine gekommen. Und dann war ich völlig entsetzt, dass ich einen privaten Terminkalender habe, also dass ich private Termine plane. Er meinte, er hat keinen privaten Terminkalender, er plant die Sachen, die er vorhat, hat er im Kopf. Und
was?
Er hätte gar keinen Bock, einen privaten Terminkalender zu pflegen. Und ich dachte so, wie kannst du überhaupt leben? Ich weiß nicht mal, also wie kann ich überhaupt wissen, was in 2 Monaten ist? Ich habe so viele Sachen schon geplant.
Ich kann mir nicht vorstellen, wie ihr beide entsetzt wart.
Ja, das ist, also ich kann mir das gar nicht vorstellen, aber gleichzeitig denke ich mir, hattet ihr vor 10 Jahren schon einen privaten Terminkalender, so ausgiebig
nein,
wie heute?
Nein, nein.
Ja, ich schon. Nee. Also nicht so ausgiebig, aber schon Geburtstage und sowas schon eingetragen, glaube ich, und so.
Ja, vielleicht so nee, in der Wand hing da wahrscheinlich so ein Papierkalender, oder? Aber
nee. Noch nie.
Ich glaube, vor 10 Jahren, bevor ich mich selbstständig gemacht hatte, hatte ich keinen privaten Terminkalender. Da hatte ich alles irgendwie im Kopf oder so. Ganz komisch.
Naja, auf jeden Fall muss man lernen, Nein zu sagen und sich Sachen, das kann man gut, indem man sich vorstellt, würde ich zu oder absagen, wenn es morgen wäre. Natürlich immer im gesunden Verhältnis, wie schon Marc schon gesagt hat, oft ist es auch die Komfortzone, man hat eigentlich keinen Bock, aber wenn man, das ist wie beim Feiern, wenn du dann doch gehst, dann sind es oft die geilsten Abende, die nicht so geplant sind.
Außer zum Emsiaker Sommerfest, das ist am 16.8., da muss jeder jetzt schon mal einplanen.
Alter.
Ja, das stimmt.
Das wird safe geil.
Ich habe noch einen Take dazu. Ich sag euch, Nein sagen ist viel leichter, als man denkt. Weil ohne Scheiß, das wenn man Nein sagt, denkt man ja, man enttäuscht die andere Person oder die ist ja unglücklich darüber. Ich sag dir, in fast allen Fällen ist das nur in deinem Kopf. Weil ich hatte letzte einmal, also ich bin mittlerweile richtig gut im Nein sagen und ich rechtfertige mich auch überhaupt nicht. Und wenn jemand fragt, sage ich ihm halt entweder, es wird mir gerade zu viel oder ich habe keine Zeit, whatever. Aber meistens fragen die Leute nicht mal. Mich hat so ein Kumpel eingeladen, irgendwie nach Braunschweig, ja Jochen, zu seinem 30. Und das hat mir einfach nicht reingepasst. Ich war auch ultra erschöpft von den Wochen davor und ich wollte einfach nicht, so blöd es klingt. Und dachte mir so, oh, der ist bestimmt voll enttäuscht. Wobei, ich hatte ihn vor kurzem erst gesehen. Also wir haben uns gerade erst wieder gesehen. Und ich habe auch einfach in dieser Umfrage angeklickt so, ich kann nicht. Und das war auch so ein, okay, schade. Und ich sagte, hä, also das war ja gar nicht so schlimm. Und also häufig
ja okay, aber das war eine Umfrage. Aber was,
das war ein bisschen anonymer. Ja, es ist ein bisschen anonymer.
Ja.
Was ist halt so schwierig, die Schwierigkeit ist ja, du hast gerade gesagt, wenn man nicht kann, dann ist es easy abzusagen. Aber was, wenn du eigentlich könntest, du willst nur nicht. Du hast nicht, weil du keinen Bock auf die Person hast, sondern weil es zu viel ist.
Ja, aber meistens muss man sich gar nicht rechtfertigen. Also das kommt
aber ja erst. Aber sagst du einfach Nein, Punkt, wenn dich jemand fragt, oder?
Ja, also, aber dann fragen viele Leute schon nochmal so.
Aber bei uns okay, nicht irgendwie. Also bei uns ist, wenn jemand absagt, kommt häufig einfach, hey Leute, ich schaff's leider nicht. Ganz viel Spaß heute Abend. Und dann kommt ein, okay, schade. Und dann geht's auch schon weiter. Also natürlich,
wenn es okay, aber ich schaff's heute nicht, das ist ja so, okay, ich habe keine Zeit, ich habe andere Termine und so, das ist dann so eine
Ausrede. Einfach, ich bin heute leider nicht dabei. Das ist auch immer eine Sache, wie du es formulierst. Wenn du mich jetzt irgendwie einlädst zu einer Party und ich sag, ey Marc, ich habe keinen Bock, ich will nicht. Das ist ja fast schon.
Aber ich finde, das leider klingt auch schon wieder so. Ich habe äußere Umstände, die erlauben mir das nicht.
Ja, das genau, aber das
eigentlich müsstest du ja sagen, ich bin heute nicht dabei.
Das ist ein Framing, was es leichter macht in der Kommunikation. Weil das eine, zu sagen, ich meine, die Wahrheit kann ja sein, ich habe keinen Bock. Okay, warum hast du keinen Bock? Weil ich von den letzten Arbeitswochen so belastet bin, dass ich eine Pause brauche. Das ist ja nicht wirklich, ich habe keinen Bock, sondern eigentlich ist es ja, ich bin zu erschöpft und kann dieses Event nicht genießen. Und deswegen ist es ja auch nicht gelogen, zu sagen, ey, ich bin leider nicht dabei. Und dann sagst du dem ja auch, weil ein bisschen stimmt es ja, wenn sich jemand einlädt, den du magst, oder das Event ist cool, dann bist du ja wirklich leider nicht dabei. Weil sonst hättest du ja von vornherein gesagt, wer bist du, warum lädst du mich ein? Und ich, nee.
Was also, ist, wenn ja jemand das fragt, wo du echt nicht fühlst und keinen Bock drauf hast?
Würde ich es genau so sagen. Ich habe sogar ein Hochzeitsgeschenk bekommen, wo ich gesagt habe, habe ich keinen Bock drauf.
Was? Okay. Wie?
Tatsächlich, meine Trauzeugen haben mir einen Tag im Heidepark geschenkt, damit wir so Quality Time verbringen. Ich habe gesagt, Leute, tut mir voll leid, ich hasse den Heidepark. Aber ich habe denen gesagt, lass uns doch einfach irgendwie, keine Ahnung, so Wakeboarden gehen oder einfach was anderes machen. So, ich freue mich voll mit euch, also meinen liebsten Menschen, Zeit zu verbringen, aber ich gehe nicht gerne in Freizeitparks. Ich habe da keinen Spaß dran. Und die Antwort war auch einfach, ey, gar kein Problem, das ist ein Geschenk für dich, da sollst du dran Spaß haben, worauf hättest du denn Bock? Und jetzt ist es wahrscheinlich so, dass wir nach irgendwie zum Alfsee fahren, übers Wochenende, mit jeweils Merles und meinen Trauzeugen und das Wochenende da chillen. Ist ja nicht bei Osnabrück in der Nähe?
Ja, irgendwo, ja.
Aber das ist schon geil. Im Endeffekt, warum auch nicht einfach ehrlich sein, authentisch und ist für alle Parteien das Beste, du machst das, was du willst, die anderen wissen zukünftig, was du nicht willst.
Also ich glaube, manchmal unterschätzt man das Verständnis von anderen Menschen. Weil auch, also gerade halt Yannick Wessels, kennt ihr ja mein Trauzeugen, auch der sagt mir manchmal so, ey, wenn ich ihn frage, hast du heute Abend Lust, mit mir irgendwas zu machen? Und der sagt auch, Chris, ich fühle mich da heute nicht nach, ich möchte einfach auf dem Sofa bleiben. Meistens schreibe ich ihm dann, du brauchst dich gar nicht rechtfertigen, du kannst mir einfach Nein schreiben, das ist vollkommen okay. Und dann schreibe ich ihm meistens auch, Alter, ich kann das auch sowas von nachvollziehen, weil ich das auch oft habe. Also bei uns entsteht langsam auch so eine allgemeine Akzeptanz darüber, oder wenn jemand einfach sagt, ich möchte heute nicht, ich fühle mich nicht danach jetzt mit euch, um die Häuser zu ziehen oder whatever. Und es ist echt überraschend, wie verständnisvoll Leute sind, wenn du auch dann einfach ehrlich sagst, boah, ich war die letzten 3 Wochen unterwegs, ich bin übelst erschöpft, ich schaffe das nicht.
Was einem auch dann den Ausstieg oder die Antwort einfacher macht, ist diese Regel. Zum Beispiel, wenn Marc hat diese ein Wochenende im Monat Regel. Und wenn man die dann einfach authentisch erklärt und sagt, hey, das ist das einzige Wochenende, wir könnten theoretisch, aber es ist das einzige Wochenende, was frei ist, wir haben diese Regel, wir müssten das in den nächsten Monat schieben. Also dann auch den Leuten halt quasi sagen, dann damit machst du denen ja auch klar, es ist nichts gegen dich, es hat nichts mit dir zu tun, sondern dann würde ich gegen meine Prinzipien verstoßen, weil ich halt keinen Bock habe, 4 Wochen an einem Stück zu ballern.
Aber dann ist natürlich, also man hat auch ja dieses Wertethema, wenn ich weiß, das ist ein JGA oder keine Ahnung, Philipp, dein 30. Da war ich auch ein bisschen erkältet, aber ich dachte mir, Alter, Philipps 30. Der lädt ein, alle sind da, scheiß auf, ich bin eine Woche länger krank, aber das ist es mir einfach wert. Aber halt, ja, am Wochenende habe ich Bock, saufen zu gehen, willst du mitkommen? Nö. Weil warum? Ja. Es gibt ja überhaupt keinen Anlass, es hat sich niemand Mühe gegeben und es entsteht kein Schaden, wenn ich nicht da bin für die andere Person. Und dann einfach ehrlich sein. Weil ja, ich finde es eigentlich viel schlimmer, wenn jemand dann so sich im Kreis dreht, warum er nicht kommen will. Sag mir einfach, du möchtest nicht, weil du erschöpft bist. Das ist vollkommen in Ordnung. Und ich werde zu dir auch immer ehrlich sein, wenn ich keinen Bock habe. Aber gleichzeitig andersrum bin ich auch ehrlich, wenn ich ultra Bock habe und mich mega auf diesen Tag freue. Das ist auch viel leichter für die andere Person, weil sie gerade weiß, du hast ihr einfach ehrlich gesagt, nee, geht gerade nicht, sorry. Dann ist das Thema auch beendet und sie denkt sich nicht, warum kommt der nicht, will der nicht, kann der nicht, tut der nur so. Das Thema ist viel schneller beendet, wenn du halt sagst, nee, deswegen, sorry. Und wenn die Person dann kein Verständnis hat, wäre mein erster Gedanke, brauchst mich eigentlich gar nicht nochmal einladen. Wenn ich von dir jetzt auf eine Einladung, wo ich sage, ich kann nicht, mir geht's nicht gut, kommt, ja, voll Kacke von dir, wäre auch deine Trotzreaktion.
Ja,
aber
ja, ich kann nicht, mir geht's nicht gut, ist ja schon wieder, mir geht's nicht gut.
Ja.
Vorher war ja nur, wenn du dann nur Nein sagst.
Aber wenn dann kein Verständnis kommt dafür.
Ja, okay. Ja.
Also dann auch noch, dir geht's nicht gut, ist doch egal, ich hab dich eingeladen, schwing mal deinen Arsch her. Wäre ja auch wieder nur so, dann verteidigt sich die andere Person, also weiß nicht. Einfach direkt sein, direkt und ehrlich. Das erledigt fast jedes Problem. Und manche freuen sich dann auch so, Mann, das ist so unkompliziert mit dir. Ich weiß nämlich nach 3 Sekunden, was der Fakt ist.
Geil. Okay, weg von Social Detox und lernen, Nein zu sagen. Marc hat die beste Ausrede. Chris sagt's einfach. Und ich habe auch eine Regel, so wie Marc, Chris, habe ich so wie Marc. Zurück zu deinem Business, Chris. Heute bist du auf dem Hot Seat.
Ja.
Was wissen die Leute eigentlich schon alles über eure Brand? Vielleicht holst du mal ganz kurz ab, machst mal so 5 Minuten, was ihr macht, was eure Mission ist.
Direkt mal Ping.
Für alle, die es noch nicht gehört haben, was du machst.
Nö, direkt mal Ping-Pong. Was wisst ihr beiden eigentlich über meine Marke? So, ja, ich kann Philipps Blick sehen.
Also 1600 ist ja der Name.
Ja.
Und ich erinnere mich, dass ihr diesen Namen gewählt habt, was ich sehr geil finde, weil geil, das Glas soll, bei 1600 Grad gebrannt wird. Ist das richtig? Also geformt wird?
Also die Idee war damals, wo ist der Schmelzpunkt von Glas?
Aber Schmelzpunkt, okay.
Genau, ich weiß aber nicht mehr, wie das chemisch genau heißt. Also auf jeden Fall, es gibt nicht einen Schmelzpunkt, sondern bei Glas ist es je heißer, desto flüssiger. Und ich glaube, es war, dass bei 1600 Grad das Glas auf jeden Fall komplett flüssig ist. Und dann muss ich auch ehrlich sein, es kann auch sein, dass der komplette Flüssigkeitsschmelzpunkt bei 1700 war, aber 1600 besser klang. Aber so die Idee ist entstanden aus dem Schmelzpunkt. Und am Ende muss der Name halt auch, weiß nicht, 1800, 1700.
Der muss ja auch noch verfügbar sein.
Genau.
Das kommt nochmal dazu.
Genau.
Und ich finde, es ist ein Markenname, der auch entsprechend zu der Positionierung der Marke passt. Also es ist nicht so Hipster-Will-Name, sondern es ist so auch ein
eleganter Name.
Es ist so ein eleganter Name, so was für etwas steht, so ein bisschen seriös, aber trotzdem auch ein bisschen modern. Also ich finde den Namen sehr, sehr geil auf jeden Fall.
Ja, das freut mich schon mal.
Aber wir müssen noch einen Schritt zurückgehen, weil wir gehen jetzt davon aus, dass alle, die zuhören, noch gar nicht wissen, was ihr macht. Also ihr verkauft Weingläser auf Amazon. Die Idee dahinter war, ihr habt den Markt so ein bisschen gesehen und das Problem bei Weingläsern war, es sind halt sehr alte Brands. Es ist ein bisschen wie ESN macht jetzt diese Energy-Regel, also diese Liquids, die man beim Marathon, Halbmarathon sich reinzieht. Und da gibt es ja auch sehr viele alteingesessene, alte Brands. Mit Morton oder so gibt es jetzt auch schon eine neue, aber es ist ein sehr alter Markt, obwohl das Produkt eigentlich ziemlich geil ist und auf eine junge Zielgruppe geht. Das gleiche bei Weingläsern. Es gibt halt Nachtmann und das ist, glaube ich, die bekannteste Marke, aber ansonsten auch viele Brands, die einfach irgendwie altmodisch sind.
Schrott und Zwiesel. Und
ihr wolltet dann einfach eine Brand rausbringen, die irgendwie an junge Zielgruppe geht. Ich glaube, ihr hattet als Persona immer die Person genannt, die ihn, was habt ihr gesagt?
In Berlin junge in der Leute. Weinerei sitzt und ein Glas Wein in der Sonne trinkt.
Ja, oder in Hamburg. Passt, glaube ich, noch ein bisschen besser.
Ja, aber bei dir habe ich halt dieses Bild, weil ich die Weinerei da an der Ecke kenne bei euch.
Ja, genau. Und das habt ihr gestartet 1,5 Jahre her oder 2 schon?
Ein Jahr, ein Monat ist der Launch her.
Ach, ein Jahr, ein Monat, okay. Ja, seid ihr live quasi.
Ja, genau. Also klar, die Idee gibt es länger. Wir haben lange nach dem Hersteller und Glas gesucht, aber letztes Jahr April war Go Live.
Okay, das heißt 13 Monate. Dann gib uns mal so einen Überblick über die ersten 13 Monate.
Ich mache noch mal kurz einen Schritt zurück, als du gesagt hast, was die Idee war. Der Weingläsermarkt ist halt ein sehr alter Markt und auch auf Amazon. Also im Endeffekt, da könnte man auch mal eine eigene Podcast-Folge drüber machen, wollten wir auch in irgendeinen Markt gehen, wo es schwer ist, damit der Burggraben da ist. So, dass man denkt, wenn wir das da geschafft haben, ist die Angst, dass uns jemand nachmacht, sehr gering, weil ich es den meisten auch gar nicht empfehlen würde, weil es auf jeden Fall, das hat sich auch gezeigt, es ist eigentlich so schwer, wie wir es erwartet haben, weil auch die Produkte auf Amazon, die haben teilweise 10.000 Fünf-Sterne-Bewertungen. Also das ist nicht, dass du das anguckst und denkst, easy money. Aber es sind halt, wie gesagt, diese richtig alten Marken wie Nachtmann, Villeroy und Boch, ja, Schott und Zwiesel, das nennen wir immer Schrott und Zwiesel, die aber auch eigene Fabriken haben, also noch mal schwerer. Wenn du eine eigene Produktion hast, kannst du ja auch noch ganz andere Preise abrufen und trotzdem profitabel sein. Ja, aber, achso, ein Punkt noch, es ist ein Massenmarkt. Es ist, also in der Theorie sind Gläser nicht durch irgendwie Interesse oder Geschlecht oder Alter eingeschränkt. Weil ich würde mal fast behaupten, jeder Mensch hat, lass es ein Wasserglas sein, Weingläser, manche haben Cocktailgläser, manche haben Biergläser, manche haben Whiskygläser. Also für jeden Scheiß gibt es ein Glas. Und Massenmärkte sind halt, haben das Potenzial zumindest zu skalieren. Also das Limit ist nicht so schnell erreicht. Genau, und die Idee war halt, dass dieser alte Markt, also dass eine Chance darin besteht, einfach so einen krass konträren Zielgruppen-Avatar rauszubringen. Zu halt den 45-jährigen Müttern, die das Rotweinglas haben oder Weißwein. Und dazu der Mann, der einen Rotweinschrank zu Hause hat und dann so ein Sammlerglas hat. Das war zumindest so die Hypothese. Ja, und die Amazon-Listings waren halt SEO-technisch kacke. Also die haben schlechte Werbung gemacht, die haben schlechte Bilder gehabt. Da ist schon was zu holen. Aber trotzdem halt, ja, und Designfaktor auch nochmal schwierig, weil sehr subjektiv, Gläser gehen schnell kaputt. Also eigentlich waren da ganz viele Gründe, die dagegen waren. Und dann war die Hypothese, aber wenn wir das hinkriegen, kann das keiner nachmachen.
Waren die Gründe dagegen, waren wahrscheinlich die Gründe dafür, weil ihr gedacht habt, okay, umso schwerer der Markt, umso besser langfristig kann man.
Genau, und dann ist halt aber auch das Thema, also wir hatten halt ein bisschen mehr Kapital als der normale Anfänger. Ich habe Gregor mit dabei gehabt, auch einen sehr erfahrenen Co-Founder im Amazon-Bereich. Also ich würde es weiterhin nicht empfehlen, wenn nicht gewisse Faktoren stimmen. Zum Beispiel, ich wusste halt, okay, wir haben ein gewisses Kapital oder auch eine konstante Kapitalmöglichkeit, also dass ein paar Founder auch Kapital immer nachlegen. Dann hatte ich das Vertrauen in Gregor, dass er einfach diese FBA-Erfahrung hat über diverse Jahre, weil der hat ja auch echt Höhen und Tiefen mitgemacht. Und gut, dann war natürlich ein bisschen Ego, dass ich der Meinung war, dass ich einen Product-Market-Fit erschaffe, weil ich ein gutes Gefühl für die Positionierung und das Brandbuilding habe. Also, aber wenn wir das nicht gehabt hätten, dann hätten wir auch nicht starten dürfen. Weil nur so kannst du da ja irgendwie rangehen, zu sagen, ey, wir kriegen das hin.
Ja.
Genau, das war nochmal so vorm Starten. Sorry.
Wie liefen denn so die ersten 13 Monate jetzt mal so Step by Step? Ihr hattet Höhen und Tiefen wahrscheinlich, ihr hattet Erfolgserlebnisse relativ früh sogar.
Ja.
Die sehr krass liefen. Dann hattet ihr ein paar Niederschläge und habt die jetzt mittlerweile gelöst. Also nehmt uns da mal mit. Ich meine, wir kennen so ein paar Details schon, aber es ist ja, glaube ich, sehr spannend für alle, die zuhören, nicht direkt den Kopf in den Sand zu stecken, sondern durchzuziehen.
Also ich würde es gar nicht mal unbedingt Höhen und Tiefen nennen, weil unser Umsatz, oder sag ich mal so, der Product Market Fit und Umsatz war immer hoch. Also die Gläser gehen wie warme Semmeln weg. Als wir unseren Launchpreis hatten von, also ich glaube aktuell verkaufen wir bei 40 Euro und gelauncht haben wir mit 30 Euro. Da ist ja auch das YouTube-Video entstanden. Wir waren nach 14 Tagen waren wir Bestseller Nummer 1 in Weißweingläser. Also die Dinger sind uns um die Ohren geflogen. Das heißt, der Product Market Fit ist schon gut. Aber es kam halt dann, was du mit Hoch und Tiefs meinst, gefühlt, also Product Market Fit, Umsatz, die ganze Zeit offen hoch, aber unten war so eine Linie, der Deckungsbeitrag, wo es ein paar Tiefs gab, weil am Anfang alle Gläser Schrott gegangen. Wir hatten halt diese Hypothese, wir machen eine bessere Verpackung, wo ein bisschen Luftpolster umrum ist, damit die Gläser nicht Schrott gehen. Ja, hat leider nicht so funktioniert, wie wir uns vorgestellt haben. Wir haben zwar Bruchtests im Büro gemacht, aber leider sieht die Auslieferungs-Supply Chain in Deutschland, die ist ein bisschen härter gewesen als unser Bruchtest. Ergo, sehr viele Retouren durch kaputte Gläser. Genau, und da haben wir halt ganz viel versucht, irgendwie dann die Gläser in Papier einzuwickeln, in so einem, boah, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, das war so eine Art Papierhülse, die das Ding geschützt hat, wie das man so drüber gezogen hat. Und jetzt sind wir am Ende halt leider bei Luftpolsterfolie angekommen, weil wir eigentlich gerne auf Plastik verzichtet hätten, aber wenn bei jeder Sendung ein Glasschrott geht und dadurch am nächsten Tag wieder ein Auto dir Pakete bringt, ist genauso umweltschädlich wie halt die Luftpolsterfolie, die man sogar verhältnismäßig green sourcen kann. Also ah, okay, da ist so die Hypothese nicht ganz aufgegangen. Genau. Ja, und dann halt so ein bisschen, was heißt Supplier-Problem? Wir mussten am Ende, es ist halt ein Designprodukt und wir haben dann das Glas gewählt, wo wir der Meinung sind, das ist das Einzige, was sich gut verkaufen wird, weil alle anderen Gläser sehen aus wie Arsch. So. Das war ein Hersteller aus Italien, wo halt die Preise leider sehr italienisch waren. Uns wurde auch so ein bisschen eine Preisverbesserung in Aussicht gestellt, die aber nie wirklich zustande gekommen ist. Und dadurch, dass die Firma, die ist zwar sehr groß und die kann krass viel produzieren, aber hat sehr unflexible Produktionsstaffeln. Das heißt, es hieß schon so, wenn ihr noch, also ich gucke, wie jetzt gerade haben wir 20. Mai, das wäre so, wenn ihr im Juli noch in den Produktionszyklus aufgenommen werden wollt, müsst ihr bis nächste Woche eure Bestellung abgeben. Sonst können wir erst wieder im September oder November für euch produzieren.
Ah, okay, das heißt, die haben feste Slots und dann müsst ihr euch anschließen.
Genau, weil die halt gesagt haben, wenn ihr günstige Preise haben wollt, müsst ihr in einen bestehenden Produktionszyklus euch mit eingliedern, weil wir sonst eine gesamte Produktion nur für euch starten, wo gewisse Extrakosten entstehen. Und dann war es halt auch, okay, wenn ihr halt nur ein paar Gläser kauft, müssen wir trotzdem einen LKW komplett zu euch schicken. Am günstigsten sind eure Gläser, wenn ihr einen kompletten, vollgeladenen LKW nehmt. So kann ich euch den besten Preis machen. Ergo mussten wir natürlich sehr viele Gläser abnehmen, zu einem Preis, der leider noch nicht so wirtschaftlich war, wie wir es gerne hätten. Ja, aber das sind dann halt so Sachen, okay, sagen wir jetzt nein und hören auf zu verkaufen, ist irgendwie auch keine Option. Deswegen war es immer so ein Scheiß drauf, wir haben keine Wahl. Wir nehmen jetzt diese große Menge ab, die mehr Kapital bindet und müssen nochmal nachschießen, weil das Geld muss ja sich drehen und weiterlaufen. Gleichzeitig bei den Verpackungen war so ein Ding, okay, 500 Verpackungen abnehmen ist so viel teurer als 2000 Verpackungen. Komm, wir nehmen 2000 ab, weil dann wir gefühlt 50% geringere Verpackungskosten haben. So, und dann war halt so ein bisschen das Problem, dass es trotzdem nicht, ja, mal mehr, mal weniger wirtschaftlich war, aber trotzdem nicht so ein Dauergreen, weißt du, dauergute Deckungsbeiträge. Dass wir halt so ein bisschen unserem Supplier die Pistole auf die Brust gehalten haben und gesagt haben, ey, folgender Preis oder Ende. Und Gott sei Dank haben wir gleichzeitig bei dieser Messe unseren neuen Supplier, wo wir jetzt bestellen, gefunden, der uns, also aktuell unsere Supply Chain war halt, Gläser kommen nach Frankfurt, Verpackungen kommen nach Frankfurt, dann wird in Frankfurt konfektioniert und es geht an Amazon, beziehungsweise Frankfurt war unser Pre-FBA-Lager. Jetzt arbeiten wir mit einem anderen Logistiker zusammen, weil bei dem Lager von Gregor kein Platz mehr ist, weil wir so viel Ware bestellt haben. Und jetzt bei der nächsten Order, was aber auch ein anderes Glas ist, weil wir ja den Hersteller wechseln, der nicht die gleiche Gussform hat, haben wir einfach, wir kriegen die Gläser mit, was wir bisher noch nicht hatten, unserem Logo auf dem Sockel in der Verpackung von uns. Also der Hersteller bedruckt die Verpackung, macht die Gläser in Luftpolsterfolie rein, macht das Logo und schickt es direkt ins Pre-FBA-Lager. Also alle unsere Konfektionierungsschritte macht jetzt dieser Hersteller und wir zahlen einfach 70% weniger. Also theoretisch steht jetzt so der große, so ein krasser Breakpoint steht jetzt bevor. Aber wir haben noch Weißweingläser fürs ganze Jahr, launchen jetzt ein Aperolglas dazu, das, was auch mehr Suchvolumen hat. Und, okay, das Thema mache ich gleich erst auf. Also erstmal Product Market Fit, top. Supply Chain und Preise, nicht flop, aber verhältnismäßig schlecht. So, das war schon da, wo wir ganz viel rausholen können. Philipp?
Ist denn ein Aperolglas nicht einfach das gleiche wie ein Weinglas, nur halt anders gebrandet, also als Positionierung? Also
kann man so sagen, sag mal, ja.
Ein Kopfkissen für Schwangere anstatt ein normales Kopfkissen.
Aber genau, aber du kannst, gleiche. Was man schon sagen kann, ist, ein Weißweinglas hat so 350 bis 450 Milliliter und in so ein Aperolglas sollte man 1/2 Liter reinpassen mit Eiswürfeln, Orangenschalen. Ja, also
lohnt sich ja auch sonst nicht, ne, ein Aperol anzutrinken, wenn da nichts reinpasst.
Du kannst Aperol auch aus Weißweingläsern trinken. Im Endeffekt ist das alles nur ein, wie nennst du das Kind. Die Leute suchen halt nach Aperolgläsern. Da ist noch kaum jemand so richtig positioniert. Also es gibt schon ein paar, aber es sind teilweise dann doch die Originalgläser von halt Aperol oder so als, ja nicht Franchise, aber das Aperol-Logo steht drauf. Teilweise sogar inklusive eine Aperol-Flasche.
Darf man die so nennen auf Amazon, Aperolgläser?
Also ich glaube, das so zu nennen ist so ein bisschen Grauzone. Das Keyword kannst du ja ins Backend packen. Ob du es in deinen Titel mit reinmachst, da würde ich glaube ich schreiben, passend für Aperol. Hm. Der offizielle Name ist ein Spritzglas, weil du da verschiedene Spritzgetränke wie Limoncello, ja, okay. Aperol, aber auch Gin kommt auch mit als Keyword rein. Viele Leute trinken ihr Gin Tonic da draus. Genau, also das wird das neue Produkt quasi. Und das neue Produkt ist sogar vom, also grob gesagt, bisher war unser Product Market Fit, haben wir glaube ich, wir sind rausgestochen sehr stark durchs Branding. Weil es schon mal ganz anders aussah als alle anderen. Das Glas, ein normales Weinglas, würde ich mal sagen, ist eher rundlich-bauchig. Unseres ist eher eckiger, was so leicht in die Richtung außergewöhnlich geht. Aber das neue Glas geht schon sehr stark in die Richtung außergewöhnlich. Was aber tatsächlich bei, also wirklich Gott sei Dank, jeder Person, die ich gefragt habe, und ich frage jetzt gerade immer mehr, weil wir noch ein bisschen Vorlauf haben, alle sagen, wow, das ist besonders, dafür würde ich Geld ausgeben. Und das war sogar zum ersten Mal, dass eigenständig von den Leuten der Satz kam, dafür würde ich Geld ausgeben. Sonst war immer nur, ja, sieht schön aus. Wenn ich welche bräuchte, würde ich sie nehmen. Und jetzt haben die Leute gesagt, oh Hammer, dafür würde ich Geld ausgeben.
Ja, ihr habt halt, am Ende ist ein Weinglas. Das ist halt kein Alleinstellungsmerkmal. Ja. Irgendwie, auch wenn das Glas ein bisschen anders aussieht, es gibt halt 1 Million Weingläser. Du gehst halt beim Depot rein und kannst dir dein Weinglas aussuchen. Bei dem Aperolglas ist es schon so, dass es halt ein spezielles, das ist halt eine spitzere Positionierung. Und zum Beispiel in dem Fall, mein Stil ist es überhaupt nicht, aber dafür umso mehr der Stil von jemandem anders. Also du polarisierst halt und dadurch ist ja auch, das macht ja auch am Ende Design aus. Also,
genau.
Wenn es jeder Magen mögen würde, dann wäre es halt ein IKEA-Weinglas.
Absolut. Und wir haben halt auch so ein bisschen diskutiert und die Entscheidung getroffen, dass wir noch einen Schritt weiter in Richtung außergewöhnlich und extravagant gehen, weil es auch die Positionierung spitzer, direkter, ja, ein bisschen extremer macht quasi. Genau, das heißt, jetzt bald kommt ein neues Glas raus mit einer deutlich besseren Wirtschaftlichkeit dahinter. Und dann gibt es so ein paar Projekte, wo wir echt überlegen, also wir haben halt immer überlegt, so ein bisschen mit dem Thema Shop. Eigentlich die langfristige Unternehmensstrategie ist erstmal ein großes Portfolio aufbauen auf Amazon und dann spiegeln wir das irgendwann in den Shop. Weil wir jetzt das Gefühl haben, wenn du einen Shop hast mit einem Weißweinglas, ist halt Quatsch. Ich glaube aber, aktuell reine Hypothese, ein Spritzglas kann als One-Product-Shop funktionieren. Glaube ich. Weil es irgendwie so alleine stehend ist, weil du hast halt irgendwie, okay, Weißwein, Rotwein, Sekt, Wasser. Auch bei fast allen Herstellern ist das die Serie. Aber dann gibt's das Aperol-Spritzglas oder das Gin-Tonic-Glas, was irgendwie so außergewöhnlich fancy alleinstehend ist. Und da überlege ich sogar mal zu testen, also entweder wird's eine Seite, die für externen Traffic genutzt wird, und wenn das funktioniert, könnte ich's theoretisch auch auf Shopify umstellen, als One-Product-Store.
Kommt vielleicht ein bisschen auf den AOV drauf an, oder? Also ob das funktioniert.
Mit Sicherheit. Also AOV, da ist ja Philipp.
Wie ist denn das bei Aperol-Gläsern? Also kauft man da 6? 4. Vier.
Ja, jetzt haben wir 6er-Sets und 12er-Sets. 12er-Sets sind nur 2 6er in einem größeren Karton. Und dann wird es 4er und 8er geben, was auch nur 2 4er sind. Ja, und dann habe ich noch so ein paar Marketing-Ideen, die ein bisschen Richtung Geotargeting, Local Einzelhandel gehen, aber da will ich jetzt noch nicht. Das droppe ich in einer späteren Folge, was ich da für teuflische Strategien vorhabe. Aber im Endeffekt, also ich finde, so ein Learning ist, wenn du einfach nicht aufhörst, wie kannst du dann nicht erfolgreich werden? Also klar, hat das jetzt auch ein bisschen Geld gekostet, was man sich in Anführungszeichen durchs Kapital erstmal leisten muss. Aber ich habe eigentlich nichts anderes gemacht, außer zu verkaufen und zu gucken, was das aktuelle Problem ist, das zu lösen und weiterzumachen.
Ich glaube, da bist du auch sehr stark drin. Das ist halt das ganze Thema Langfristigkeit. Also einfach das Ding langfristig zu sehen und dass es nicht innerhalb von einem Jahr mega der Erfolg sein muss, sondern innerhalb von einem Jahr sammelst du viele Learnings. Also das Thema wieder, du überschätzt, was du in einem Jahr schaffst und unterschätzt, was du in 10 Jahren schaffst.
Ja.
Und wenn du jetzt 10 Jahre lang immer weiter iterierst, dann hast du halt irgendwann ein geiles Produkt und einen geilen Markt und viele Bewertungen und hast im Best Case halt einen großen Burggraben, weil das halt eben jeder, die meisten haben halt keinen Bock, so lange zu warten und so lange sich da durchzuarbeiten. Genau das gleiche habe ich ja bei Hands auch. Also ich sehe auch viele Konkurrenten, die uns kopieren, die neu in den Markt kommen. Und ich bin einfach komplett tiefenentspannt, weil ich eigentlich weiß, 90%, also ich hatte, habe ich ja im Podcast vorher gesagt, ein paar gute Karten auf der Hand. Und 90% der Leute haben diese Karten nicht. Nicht, weil ich besser bin, sondern weil ich einfach mehr Glück hatte, mehr bessere Startmöglichkeiten.
Und länger dabei und vielleicht auch mehr Durchhaltevermögen.
Genau, und das ist halt so, deswegen bin ich tiefenentspannt, weil ich eh weiß, ey, 90% der Wahrscheinlichkeit sind die in 2 Monaten wieder weg.
Ja.
Und das habt ihr dann halt auch erst recht.
Absolut. Ich finde es aber auch,
muss man da fast überlegen, wenn ich gerade so drüber nachdenke, bei Philipp, dir und bei Chris, was ist mein persönliches oder mein persönlicher Benefit oder meine, also was kann ich mitbringen, was andere vielleicht nicht bereit sind zu tun? Also bei dir, Philipp, ist es so dieses Gesamtsetup von unternehmerischer Erfahrung und Kapital, was du mitbringen konntest. Bei Chris ist halt die ultimative Langfristigkeit, die wahrscheinlich 99% nicht machen würden, weil sie sich vielleicht auch zeitlich aber nicht leisten können.
Ja, du musst ja auch, um Langfristigkeit zu haben, also 90% der Leute haben ja nicht dieses Setup, langfristig zu denken. Sie sind ja, sie machen es dann, okay, die vielleicht noch nebenbei in einem Job sind, die könnten das langfristig sehen, weil die können halt 5 Jahre ihren Job weitermachen.
Ja.
Aber die meisten, die halt eben ihren Job kündigen oder gerade arbeitslos sind und das starten wollen, die müssen halt kurzfristigen Erfolg haben, um davon leben zu können eines Tages.
Aber auch, weil sie noch nicht wissen, funktioniert das überhaupt? So bei Chris, ja, okay, der hat schon so viele FBA-Firmen gesehen, der weiß, okay, es funktioniert grundlegend. Ich muss nur lange aufbauen, dranbleiben. Jetzt jemand, der neben seinem Job das aufbaut, der sagt vielleicht, klar kann ich das die nächsten 5 Jahre denken, aber wenn es nicht funktioniert, dann habe ich 5 Jahre verschwendet, sozusagen. Also da muss ja auch Vertrauen drin sein, dass es am Ende funktioniert.
Aber wie meinst du Vertrauen, dass es funktioniert? Ich finde es zum Beispiel krass.
In das Modell.
Ich finde es krass, wenn jemand startet mit Amazon, er bringt ein Produkt raus, das Produkt verkauft sich vielleicht ein bisschen schlechter und dann hört er auf. Wo ich mir denke, Magga, du hast jetzt die Ausbildung zum Seller abgeschlossen, du hast jeden Step gemeistert, bis dein Produkt ist online und es verkauft sich nicht so gut, wie du es vorhattest. Und dann die, also dann würde ich ihn fragen, okay, wenn du jetzt nochmal starten würdest, was würdest du machen? Also dann würde doch kommen, okay, ich würde vielleicht ein Produkt nehmen, was also mindestens diese Marge hat. Ich würde nicht mehr in so eine Nische gehen. Ich würde gerne mit einem höheren VK machen. Ich würde bei der Herstellerauswahl mir Zeit nehmen. Aber ich höre jetzt auf. Und ich denke, Dicker, was?
Ja.
So, also tatsächlich, irgendwie ist FBA echt so ein bisschen, wenn du es gar nicht schaffst, dein Produkt live zu bringen, dann hast du die Prüfung nicht bestanden. Dann bist du kein AMC Hackers zertifizierter FBA-Seller. Aber warum machst du eine Ausbildung zum Piloten, um danach Bäcker zu sein? Also sozusagen, bau doch darauf auf, was du jetzt gelernt hast. Wenn du sagst, das macht mir keinen Spaß und ich will das wirklich nicht mehr machen, okay.
Ja.
Aber
wie hat dir AMC Hackers bei 1600 geholfen? Also du bist ja Mitgründer, aber du kannst ja in diesem Fall auch als Kunde, also sich auf die andere Seite des Tisches wechseln. Inwiefern habt ihr als Team, du hast ja auch jemanden, der das Ganze operativ übernimmt, Er konnte ja dann auch von den ganzen Inhalten profitieren. Wie, inwiefern war das gut?
Also ich würde
Also mal
sagen.
für alle, die jetzt überlegen, mit FBA zu starten oder generell schon dabei sind und halt vielleicht noch nicht die Community kennen oder die Programme.
Okay, also ich fange mal kurz bei mir an, was ich davon habe. Was ich davon habe, ist, dass ich euch seit 5 Jahren beobachte. Also es
Okay,
gab ja
ja.
immer diesen, keiner kennt sich besser mit FBA aus, aber ist selber noch nie Verkäufer gewesen als ich. Also ich glaube, das ist jetzt wieder das, was Marc immer sagt, so ein bisschen mit dem Geschmäckle. Ich glaube, ich habe unterbewusst und unbewusst über die letzten 3, 4 Jahre für manche Dinge einfach ein Gefühl entwickelt, weil ich gesehen habe, wer wird erfolgreich, wer wird nicht erfolgreich. Ich habe gar nicht so groß drüber nachgedacht, aber trotzdem, ich sehe die Produkte der erfolgreichen Leute, ich sehe die Produkte der unerfolgreichen Leute, ich sehe, was die erfolgreichen Leute machen, ich sehe, was die unerfolgreichen Leute machen und dass da einfach unbewusst durch jahrelanges Beobachten so ein kleines Bauchgefühl entstanden ist, dass wenn ich eine Idee sehe und beobachte, dass ich das
Du
einfach gut
saßt
beurteilen
praktisch
kann.
sehr lange auf dem Sofa im Friseurladen, hast den ganzen Tag zugeschaut, wie Leute die Haare geschnitten bekommen und irgendwann wusstest
Ja.
du, okay, der macht das besser als der andere.
Genau,
So
also
geht das
jetzt dadurch
ungefähr.
konnte ich Haare schneiden. Aber im Endeffekt trotzdem ist es halt bei Hackers, also bei so vielen Sachen, ich finde gerade, es gibt ja verschiedene Stadien, aber wenn du jetzt mit FBA anfängst oder ein Seller bist, der, keine Ahnung, noch unter 50k ist, dann ist der größte Mehrwert bei Hackers halt manchmal einfach so eine simple operative Frage zu stellen, die dich sonst unnötig viel Zeit kostet. Also der langfristige Vorteil von Hackers ist, eine Erfahrung aufzubauen und Gefühl und Bauchgeschmack, wie Marc sagt. Der kurzfristige Zweck
Der
von den Hackers,
Bauchgeschmack.
Bauchgeschmack, ja, ich war gerade, ich habe aus dem Fenster getuckt, weil ich gerade so philosophiert habe. Also im Endeffekt einfach Themen, die dir auf den Sack gehen, postest du in die Gruppe und jemand hat die Lösung oder sagt dir, wo du sie findest. Weil ich hätte
Ja.
einfach keinen Bock, keine Ahnung, ich lade einen Flat-File hoch, also das macht zum Glück Niklas, aber es klappt nicht. Und er postet einfach einen Screenshot von der Fehlermeldung und einer sagt, das ist das Problem und das Ding wurde in 3 Sekunden gelöst. Also der kurzfristige Vorteil ist halt einfach schnelle Lösung für nervige Probleme. Und das ist
Ja.
einfach so unbezahlbar, weil man darf nie vergessen, dass du hast 10 nervige kleine Kackprobleme, wo du dich drum kümmern musst. Und wenn du das alleine machst, bist du danach genervt, ausgelaugt und hast dich null um die wichtigen Themen gekümmert. Und da ist es halt so geil, einfach bei Hackers einfach eben den Screenshot rein, kurze Frage, Leute, ich habe folgendes Problem. Und dann kommt meistens in 5 Minuten, schreibt diese E-Mail, guck dir dieses Video an oder die Lösung ist einfach in folgendem Reiter im Seller Central. Also schnelle Lösung für nervige Probleme. Und je länger du dabei bist, desto besser wirst du einfach, weil sei einfach dabei und guck, was die Guten machen und mach's nach und schau, was die machen, die Probleme haben und mach's nicht nach. Also du wirst selbst passiv besser.
Ja, beim Zuschauen, wenn du mit Leuten Zeit verbringst, die schon dort sind, wo du hin möchtest.
Ja,
Und das
absolut.
bist du
Guck denen
automatisch.
einfach zu. Das ist ja so ein bisschen wieder, ich habe gar keinen Bock mehr jetzt auf Kalendersprüche, aber die Leute, mit denen du am meisten Zeit verbringst, die sind der größte Impact. Es ist halt
It's
leider
true.
wahr, ja,
Ja.
und manchmal musst du gar nicht aktiv sein. Sei einfach dabei. Also früher,
Ja.
als ich mit, also Zeiten damals mit Janosch, mit euch und so. Du musst gar nicht mitmachen, du musst nur dabei sein und anderen Gesprächen zuhören und denkst die ganze Zeit, okay, krass, okay, krass, okay, krass, der macht das so, der macht das so, der denkt so. Du musst gar nicht mitmachen. Kannst du
Man kann
vielleicht auch noch gar nicht. Ist
nicht
auch überhaupt
lernen.
nicht schlimm. Genau. Also einfach mit am Tisch sitzen und zuhören kann schon unbezahlbar sein.
Ja, du erfährst halt genau, wie diese Personen denken und kannst das auf dich übertragen. Also, wie muss ich denken, handeln, womit beschäftige ich mich, wenn ich so sein möchte wie die? Und
Ja.
dann hinterfragst du dich ganz schnell selber und denkst so, Alter, mit was für einer Scheiße ich mich beschäftige, das ist ja ein komplett anderes Level als die, wo ich eigentlich hin möchte.
Und wenn du dann auch noch, ah, das ist so ein Moment, jetzt fake it until you make it. Also irgendwie willst du dazugehören, aber auch da ist der Hebel manchmal viel höher, wenn du dich, also nicht verletzlich zeigen, aber wenn du mal einfach sagst, hey, ich bin gerade an folgender Stelle, was würdest du jetzt machen? Dann kriegst du eine richtig geile, ehrliche Antwort. Und ich sag dir, die Person auf der anderen Seite fühlt sich richtig gut, weil sie dir gerade helfen kann. Das ist ja auch ein schönes Gefühl. Also nicht, wenn ich jetzt bei so einem Hackers-Event macht es mir viel mehr Spaß. Also wenn ich in so einem Kreis stehe, wo ich so das Gefühl habe, ah, oh, Hier ist gerade so ein bisschen dieses so ein Aufplustern wie beim Strauß. So, wer macht mehr Umsatz, wer ist cooler, wer ist besser. Ich genieße das viel mehr, wenn mal irgendwie ein Starter oder jemand, der noch nicht ganz so weit ist, sagt, hey, ich arbeite gerade an Folgendem, was würdest du jetzt machen? Kannst du mir mal einfach so ein Bauchgefühl geben? An so einem Gespräch habe ich viel mehr Spaß, weil es sich gut anfühlt, anderen zu helfen.
Wer sind die Erfolgreichsten bei uns gewesen in der Community? Alle diejenigen, die sich maximal proaktiv in den Call geschmissen haben, haben gesagt, ey Leute, das ist mein Produkt, lass mal analysieren, lass mal gucken, was ich machen kann. So, die sind von Gold auf Rubin gerannt. Alle, die so heimlich in der Ecke sitzen, nur zuhören, gar nichts über ihr Produkt erzählen, die denken so, ja, bloß nicht irgendwie in der Öffentlichkeit, bloß nicht, sonst kopiert das jemand. Die, die es öffentlich geteilt haben oder öffentlich in der Gruppe, sagen wir so, da hatten die anderen gar keine Zeit zu kopieren, weil die so schnell hochgeschossen sind. Also es geht ja immer um die Umsetzung. Hol dir, was du brauchst. Und das ist einfach so ein krasser Geschwindigkeitsfaktor.
Was würdest du, Chris, anders machen, wenn du jetzt nochmal starten würdest? Also du gehst jetzt 13 Monate zurück. Nee, ich sag mal noch mehr, also sogar Produktentwicklung, sogar Nischenauswahl. Du hast deine aktuellen Learnings, die ihr macht. Du hast die gleichen Co-Founder oder du kannst auch das ändern. du darfst nochmal von vorne anfangen. Was würdest du ändern?
Also meinst du jetzt spezifisch die Nischenauswahl, weil du das gerade so gepinpointet hast oder
alles? Nö, alles, alles. Also würdest du vielleicht ein anderes Glas nehmen, direkt einen anderen Hersteller oder vielleicht gar keine Gläserbrand machen oder vielleicht, keine Ahnung was, also.
Ja. Soll ich dir meine ganz ehrliche Antwort sagen?
Du darfst so ehrlich sein, du sagst es nur nicht mir, sondern auch allen Zuhörern.
Ja, ich würde es genau so wieder machen, weil das ist eine reine Philosophiefrage. Es ist halt irgendwie scheinbar, also ich mache das nicht bewusst, aber scheinbar ist dieses aus dem Flugzeug springen und auf dem Weg nach unten den Fallschirm bauen einfach eher mein Ding. Und ein bisschen, ich überlege gerade, ob Druck das richtige Wort ist, aber man kann sich immer zwischen zwei Sachen entscheiden. Entweder mache ich es langsam, konservativ, ultra gründlich, aber ein bisschen langsamer.
Präzise,
oder Vollgas, Harakiri, unprofitabel, aber mit einem brutalen Tempo. So, und wenn du das als Skala siehst, bin ich eher, also wir haben richtig schnell gelauncht, wir haben negative Deckungsbeiträge gemacht, aber ich habe in einem Jahr Sachen gelernt, wo manche vielleicht 3 Jahre für brauchen. Das hat mich mehr gekostet, aber dafür bin ich schneller fertig. Also irgendwie ist mir ein bisschen Speed und Tempo und Risiko wichtiger, weil es mir einfach voll egal ist, Verluste zu machen. Also ich habe so gar keine Verlustangst. Ich hätte, wenn ich es nicht hinkriegen würde und ich würde aus dem Projekt rausgehen und habe irgendwie 10.000, 20.000 verloren, dann habe ich immer noch krass viel gelernt. Und im nächsten Projekt würde ich dann viel smarter rangehen. Nur der Unterschied ist, dass ich Projekt A nicht beende und B neu mache, sondern dass ich Projekt A super schnell lerne und A noch besser mache.
Also
ich bleibe einfach bei A. Und deswegen glaube ich, würde ich es nicht anders machen, weil manchmal, macht Not auch erfinderisch, ne? So zum ersten Mal zu denken, okay, die nächste Warenrechnung ist ja echt saftig, ich guck mal eben aufs Konto und dann würde ich jetzt so gerne dieses Mr. Krabs SpongeBob-Meme einfügen und da ist ja gar nichts drin. Aber dann halt so, okay, wie löse ich das? Gebe ich Kapital nach? Wie schnell kommt das bei Amazon zurück? Sind wir zu schnell gefahren? Also einfach mit so einem Speed das Ganze zu lernen, du musst es natürlich auch ein bisschen abfedern können und ich glaube, man muss es emotional ein bisschen abfedern können, weil ich glaube, mir macht das mehr Spaß als vielleicht unserem operativen Geschäftsführer, der dann ein bisschen mehr Sorge hat als ich, weil ich immer sage, das wird alles gut, keine Sorge. Ich habe Geld überwiesen, wir können die Rechnung
zahlen. Jetzt ist schon wieder aus dem Flugzeug gesprungen.
Ja, so genau, ich habe halt jemanden mit, also ich bin damals aus dem Flugzeug gesprungen und musste das selber bauen und jetzt weiß ich, wie man einen Fallschirm baut und jetzt habe ich jemand anderen aus dem Flugzeug genommen, mir an die Brust geschnallt und bin rausgesprungen und der denkt sich gerade, oh mein Gott, wir haben immer noch keinen Fallschirm und da ist der Boden.
Die Crisperience.
Ja. Hast du mal ausgerechnet, wenn du jetzt mal alle Bestellungen seit Start der Brand nimmst?
Nein.
Falls du noch nicht gemacht hast, okay, das kannst du machen. geh mal hin und rechne mal von allen Bestellungen, die du seit Start gemacht hast, multipliziere mal den neuen Einkaufspreis. Also du weißt ja die ganzen Sales, dann gehst du in deine BWA, schaust dir die BWA an, siehst halt, keine Ahnung, minus x Euro oder plus, whatever, und dann nimmst du die Anzahl an Sales mal die Ersparnis und rechnest das auf deinen Deckungsbeitrag drauf. Und dann wüsstest du, wie profitabel du wärst, wenn du den neuen EK von Anfang an gehabt hättest.
Ja, den neuen EK haben wir erst seit boah, 2 Wochen. Also wir haben vor 2 Wochen erst das bestätigte Angebot mit dem Preis pro Piece bekommen. Mach ich mal.
Das dauert 2 Minuten. Dann hast du zumindest eine Indiz dafür, wie sieht's in Zukunft aus. Weil daraus kannst du ja Schlüsse ziehen.
Dann ist immer noch unprofitabel. Nächste Folge, Chris. Chris, hört auf mit Weingläsern. Nein.
Ich habe noch eine Frage.
Ja, okay.
Was ist euer Ziel mit der Brand? Einfach so auf Sicht fahren, was Cooles, Großes aufbauen? Oder habt ihr irgendwas im Kopf, was ihr damit machen wollt? Umsatztechnisch oder brandtechnisch?
Also ich habe eine Brandvision und ein bisschen spielt halt, boah, ich weiß gar nicht, ob es Ego ist, aber ich habe ein paar Ideen, wo ich wissen will, da haben wir mal drüber geredet, ich habe Ideen, wo ich wissen will, ob sie funktionieren. Also ich habe schon Marketingkonzepte in meinem Kopf, die wir noch nicht umsetzen können, weil dazu fehlt noch ein bisschen das Portfolio. Und ich will sehen, ob das klappt. Weil so, ich bin der Meinung, ich habe eine Idee, die ich geil finde und die will ich jetzt machen. Langfristig kann ich das ehrlich noch nicht beantworten. Zum Beispiel die Frage, willst du mal einen Exit machen? Keine Ahnung, mir hat noch nie jemand ein Angebot für einen Exit gemacht, weil ich noch nie ein Unternehmen aufgebaut habe, was exitbar ist. Deswegen, Stand jetzt ist mein Gedanke, warum sollte ich, also wenn ich es hinkriege, dass 1600 eine geile Brand wird auf Amazon und Shop mit geilen Deckungsbeiträgen, warum soll ich denn meine goldene Gans schlachten? Ich habe aber auch noch nie jemanden gehabt, der mit Millionenbeträgen vor meiner Nase wedelt und sagt, naja, wenn du es mir jetzt gibst, gebe ich dir das. Und da ist ja, wenn das eine Zahl ist, die du nicht kennst oder noch nie gehandelt hast, kann ich jetzt nicht selbstbewusst sagen, dass ich dann sage, nö.
Wobei das, glaube ich, auch selten vorkommt.
Also schießt es nicht aus.
Ich glaube, man müsste das proaktiv schon suchen, den Exit, mut ich mal.
Ja.
Ja, oder Schrott und Zwiesel sagt irgendwann, komm Jungs, was wollt ihr haben?
Da müsste schon gut auf der Map sein, ja, klar. Aber ja.
Also ich glaube, wie soll ich sagen? Also wenn meine Ideen sich dem Ende neigen, dann kommt die Frage, wo will ich mit der Brand hin? Also ich habe noch zu viele, es sind einfach Sachen wie zum Beispiel jetzt mit Jolene in Berlin, mal so ein Event zu machen, L'Amour x 1600, wir machen die Gläser und Drinks vor ihrem Gebäude und machen da so ein Influencer-Event draus. Ich will wissen, was bringt das, was kostet das, was für eine Reichweite entsteht, weil ich das Gefühl habe, danach habe ich einen neuen Erfahrungswert in meiner Werkzeugkiste, dass ich jemandem sagen kann, wenn ihr ein Event macht, könnt ihr das erwarten. Dann will ich in Bremen in den Einzelhandel mit meinen Gläsern. Ich will wissen, was bringt das, was kostet das, macht das überhaupt Sinn? Ich will ein Portfolio aufbauen und auf einen Shop spiegeln. Und ich habe schon eine ganz spezielle Art von Ads im Kopf, die nichts mit dem zu tun hat, wie man es eigentlich macht. Und da ist wieder dieses, funktioniert das oder ist das voll der Bullshit, weil es nur eine Idee ist? Weil ich meine, Philipp, du bist der Master der Best Practices. Und ich bin mir sicher, dass, also die Idee wäre so, das macht keinen Sinn. Aber ich will es einmal versuchen, weil es eine Idee ist. Und ich glaube, sobald, wenn mir die Ideen ausgehen, kommt die Frage, wie geht's weiter? Und das wird halt einfach noch ein bisschen dauern, weil viel zu viele Schritte in den nächsten 1, 2, 3 Jahren noch anstehen, bevor mir die Ideen ausgehen.
Dann würde ich sagen, machen wir das wie bei unseren Gästeinterviews immer. In einem Jahr gibt es ein Folgeinterview und dann erzählst du uns all deine Ideen, die du umgesetzt hast, wie sich die Ersparnis im Einkaufspreis verändert hat durch eure neue Strategie und genau, was deine ganzen Ideen gemacht haben, was deine nächsten Ideen sind, dass wir dann wissen, wie es weitergeht.
Sehr gut. So, und nächste Folge und kommt Marc auf den Hotseat, ne?
Nächste Folge geht's weiter, da müsst ihr wieder einschalten. Da werden wir das Side-Business von Marc einmal genau unter die Lupe nehmen. Das wird auf jeden Fall sehr sweet.
Direkt ein Feedback an euch beiden. Ich muss sagen, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, dass ich nicht nur erzähle, sondern ihr so speziellere Fragen stellt und dass ihr am Anfang mal erzählen musstet, was mache ich eigentlich?
Ja, das ist eine gute Idee. Das machen wir nächste Woche auch so.
Also Marc, du wirst die Fragen nicht wissen. Ja.
Geil. Okay. Geil, vielen Dank fürs Zuhören. Alle, die Bock haben, in der Community vorbeizuschauen, tragt euch ein, wir sprechen mit euch und dann geht es auf jeden Fall schneller.
Holt euch ein besseres Umfeld.
Genau. Ich habe noch 2 Mini-Pitches. Guckt auf dem neuen YouTube-Channel Marc Staller und Chris Hömmerich vorbei. Wir sind wieder aktiv auf YouTube. Beziehungsweise.
Ja, sag's mal allen, wie wird's geschrieben? Exakt. Was müssen Sie eingeben?
Aktuell Marc und Chris, AMC Hackers. Aber wahrscheinlich nächste Woche sogar Marc Staller und Chris Hömmerich. Aber ich glaube, Marc Staller reicht. weil in jedem Video ja, steht
also
irgendwie
Marc und Chris, AMC Hackers findet man euch, wenn man Marc Staller, Marc mit C.
Genau, wir packen es auch mal in die Shownotes rein, dann könnt ihr da draufklicken. Ja. Da legen Marc und ich jetzt los mit YouTube-Videos, wir machen es zusammen, ganz ehrlich, weil es mehr Spaß macht, wenn man es als Team macht. Und letzter Mini-Pitch, bevor wir die Folge beenden, und zwar, wenn du zuhörst und noch kein aktiver Seller bist, sondern starten möchtest, wir haben letztes Jahr ein Buch rausgebracht, das Amazon FBA Bestseller Buch, eine Einführung in 99 Schritten, für die Leute, die gerne, naja, Bücher lesen, was Physisches in der Hand haben, guck mal gerne auf aimseekers.de/Bestsellerbuch vorbei. Das Buch kostet einen Zehner, sind 99 Schritte von der Gewerbeanmeldung bis zum ersten Verkauf auf Amazon und dann auch ein bisschen was perspektivisch danach funktioniert. Guckt gerne mal rein. Das Buch ist echt cool geworden. Und gerade wenn ihr noch nicht gestartet habt und noch Content sucht, ist das eine sehr gute Lektüre fürs Bettchen oder für die Zugfahrt. Und in diesem Sinne wünsche ich euch eine wunderschöne Woche, meine Lieben.
Tschüss dann, wir hören uns.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Ciao.